und herzlich willkommen zur fünften Folge des VWA-Podcasts. Wir sind die Arbeitsgruppe VWA und Ziel dieser Podcast-Reihe für Schülerinnen und Schüler ist es, euch auf dem Weg zur vollwissenschaftlichen Arbeit zu begleiten und zu unterstützen. In jeder Folge widmen wir uns einem anderen Thema und behandeln die verschiedenen Phasen der VWA sowie die damit verbundenen Arbeitsschritte. Nachdem wir in der letzten Folge mit SchülerInnen aus Schwaz in Tirol über den Betreuungsprozess gesprochen haben, kommen in dieser Folge zum ersten Mal auch LehrerInnen zu Wort. Wir haben mit ihnen über die Zusammenarbeit mit SchülerInnen gesprochen, aber auch nach ihren schönsten Erfahrungen beim Betreuen von vorwissenschaftlichen Arbeiten gefragt. Und das haben sie gesagt.
Manche kommen schon mit einem sehr konkreten Thema und sehr zielstrebig und wollen das erreichen, dass man sie nimmt. Und andere brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung, die trauen sich das nicht so von ihrer Persönlichkeit her. Das ist meistens so am Anfang, gegen Ende hin erlebe ich es oft ein bisschen anders. Ja, schon oft ein bisschen panisch, dass man die Betreuungsperson nicht mehr bekommt oder nicht bekommen hat, die man gerne möchte. Das ist bei dir oft der Fall.
Das ist bei mir ganz häufig.
Weil du einfach so viele Anfragen hast mit deinem Fach.
Gell? In meiner Fächerkombination mit Psychologie und Philosophie, da habe ich immer sehr, sehr viele Anfragen. Und bei mir ist es auch so, dass die meisten Schüler zu mir kommen und sehr, sehr höflich und freundlich fragen und sehr bemüht sind und schon gute Ideen haben und sehr detailliert wissen, was sie machen möchten. Ich muss aber dann immer welche ablehnen. Aber es kommt gut an, wenn Schüler und Schülerinnen vorher schon mal überlegt haben, was würde ich denn gern für Quellen verwenden, eine gute Motivation haben, also einen guten Grund, warum sie genau dieses Thema gewählt haben, vielleicht einen persönlichen Bezug dazu. Und dann, wenn sie auch schon eine Idee haben, aber gut, das ist eine persönliche Sache, auf das stehe ich mir einfach, für einen empirischen Teil. Weil ein empirischer Teil, gerade im Bereich der Psychologie, Philosophie, sich sehr anbietet, gerade mit Umfragen und so.
In der Regel kommen Schüler auf mich zu, die ein musikalisches Thema schreiben wollen, weil ich halt eben eine Musiklehrerin bin da. Meistens haben die auch schon sehr, sehr gute Vorstellungen, was sie machen möchten. Die Sache, wie geht man an das heran, welche Quellen hat man, das ist manchmal sehr speziell und da ist immer ganz fein, wenn die Schüler schon eine Idee haben, was möchte ich gern machen, wie lege ich es an.
Ja, ich habe bei euch beiden jetzt aber das Gefühl gehabt, dass ihr fast schon einen Schritt weiter seid, also wenn sie schon sich mit dieser Themenfindung auseinandergesetzt haben. Die ersten Anfragen bekommt man nämlich meistens schon früher, wo sie wirklich nur eine Idee haben. Und ich denke, dass es da auch nicht falsch ist, Betreuungspersonen, Lehrer, denen man vertraut, einmal zu fragen, ist das ein Thema, das ich nehmen kann und in welche Richtungen kann ich da denken? Ich finde, da ist man als Betreuungsperson auch schon ganz hilfreich bei der Themenfindung, wirklich in dieser ganz ersten Phase.
Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, und du hast du ja gesagt, ist es auch eine persönliche Sache. Mit wem kann man jetzt gut und mit wem kann man nicht gut? Es geht nicht immer nur um Themen, welcher Lehrer kann jetzt fachlich da mitreden oder beziehungsweise ist da fachlich kompetent, sondern wirklich geht auch um persönliche, wie sagen wir denn, wirklich um Sympathie. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren auch über Themen, die ich einfach null Ahnung gehabt habe.
Ja, im Normalfall beginnt es damit, dass im Zuge des Unterrichts man von Seiten der Schülerinnen und Schüler konsultiert wird, dass man angefragt wird, Herr Professor, würden Sie mich bei meiner VWA betreuen? Dann kommt man kurz ins Gespräch, was sich eben die Schülerinnen oder Schüler vorstellen und dann kann man schon mal kurz näher skizzieren, ob eine Betreuung möglich wäre oder nicht. Man kann ja den Betreuer, die Betreuerin frei wählen, aber natürlich sollte es schon in dieses Feld passen, wo eben der Betreuer oder die Betreuerin ein Experte ist.
Ich habe einmal ein Thema gehabt, wo man wirklich nichts finden hat können und man hat sich dann geeinigt auf ganz ein anderes Thema. Also man muss ja den Rahmen schon so abstecken, dass die Möglichkeit einer Recherche besteht, dass man Literatur findet und dass Zugänge zum Thema da sind.
Ja, ich kenne beide Möglichkeiten, dass man direkt angesprochen wird, weil man eben Lehrperson dieses Schülers oder dieser Schülerin ist. Und auch die Möglichkeit, dass jemand seine bevorzugte Lehrperson nicht oder mit der bevorzugten Lehrperson nicht zusammenarbeiten kann und dann springt man sozusagen ein. Was in dem Zusammenhang aus meiner Sicht wichtig ist, dass man dann sozusagen in die unter Anführungszeichen Beziehungsarbeit investiert. Wenn man also den Schüler, die Schülerin nicht kennt, dass man am Beginn wirklich einmal sich ein wenig kennenlernt in dem Gespräch. Und dann funktioniert im Normalfall die Zusammenarbeit besser.
Produktive Zusammenarbeit sehe ich immer als Geben und Nehmen, und zwar von beiden Seiten. Ich mag es gern, wenn wir einfach regelmäßig besprechen, was passiert, was kann man jetzt machen, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo sind jetzt die Probleme, was ist mir jetzt besonders gut gelungen. Natürlich gibt's Phasen, wo die Schüler einfach so mit Schulalltag beschäftigt sind, wo man vielleicht mal ein paar Wochen nichts hört. Aber fein ist, wenn man immer wieder abgedatet wird, was der Schüler jetzt gerade macht. Auch wenn es dann vielleicht Phasen sind, wo sie die Nerven wegschmeißen, dazu sind wir da.
Ich sehe meine Aufgabe auch darin, eine gewisse Struktur auch vorzugeben. Also wirklich mit klaren Zielen, mit Vereinbarungen, was beim nächsten Treffen zu machen ist. Einfach so als Unterstützung des Arbeitsprozesses. Ein Feedback. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass sie Feedback bekommen. Und zwar auch zu kleinen Arbeitsschritten. Ich habe das auch heuer wieder so erlebt, wenn man das erst am Ende des Jahres, also nicht persönlich, sondern einfach bei vielen Kollegen, wenn sie erst am Ende des Jahres die Arbeit vorgelegt bekommen, dann ist es wirklich oft schwierig, den Schülern noch zu helfen, weil da liegen einfach schon viele Fehler, die sich durch die ganze Arbeit ziehen. Und wenn man das Schritt für Schritt macht, dann kann man frühzeitig erklären, was vielleicht noch nicht gut läuft, was sie vielleicht noch nicht so können, kann sie da unterstützen, Feedback geben. Und dann läuft es viel besser.
Ich kann das nur unterstreichen. Also eine gute Planung, auch immer wieder neue Termine ausmachen, bei jedem Termin schon, was muss bis zum nächsten Mal passieren, auch wenn es dann vielleicht mit dem Risiko, dass es sich nicht ausgeht oder so.
Also ich versuche meinen Schülern immer irgendwie auch zu vermitteln, egal wie dämlich dir jetzt vorkommt, dass deine Frage ist, bitte frag.
Was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, dass die Schüler oft diese Eigenständigkeit, diese Selbstkompetenz, die ja bewertet wird, und das wissen sie, nicht falsch verstanden wird. Weil manche haben den Eindruck, sie dürfen die Lehrperson nicht fragen, weil in dem Moment, wo sie fragen, sind sie ja nicht mehr eigenständig. Und das sage ich ihnen wirklich von Anfang an immer. Eigenständigkeit und Selbstkompetenz zeigt sich auch darin, dass man weiß, wenn man Hilfe braucht und sich dann die Hilfe holt.
Und was ich zu meinen Schülern auch immer sage, in der 7. Klasse, nehmt euch jetzt die Zeit, sucht euch gescheite Literatur, zeigt die Literatur vielleicht einem Lehrer auch vorher einmal, weil die Schüler tun sich dann auch manchmal schwer zu entscheiden, was ist jetzt wissenschaftlich und was ist jetzt nicht wissenschaftlich. Was kann ich dann schlussendlich auch verwenden und was kann ich jetzt nicht so gut verwenden? Und was ich ihnen dann auch immer wieder sage, sobald du wirklich eine gute Literatur gefunden hast, schreib im Sommer. Zumindest eine Rohfassung. Das muss nichts Perfektes sein, aber da hast du vielleicht die Möglichkeit, einmal Zeit und Raum einfach wirklich ein paar Tage in das Thema einzutauchen.
Also in meinen Augen ist es sehr, sehr wichtig, zu Beginn Meilensteine festzulegen, das Ziel klar zu formulieren und dann gemeinsam darauf hinzuarbeiten, sprich regelmäßige Treffen abzuhalten, in Kontakt zu bleiben, bestenfalls einmal im Monat sich zu treffen, kurz zu besprechen.
Genau, und da sind ja die Schülerpersönlichkeiten ganz unterschiedlich. Manche sind übereifrig schon von Beginn an und andere kommen halt erst gegen fortgeschrittenem Stadion erst daher, wo man dann schon merkt, es ist Feuer am Dach und man muss wirklich schauen, dass was weitergeht. Also es ist ganz abhängig vom Engagement vom Schüler und natürlich im Gespräch kann man sie auch sehr stark motivieren oder eher von sich fernhalten. Das gibt's natürlich auch, dass sie eher abgeschreckt sind, weil sie merken, es ist da ganz eine Fülle von Arbeit zu tun und an Recherchen zu leisten.
Ich kann dem eigentlich nur zustimmen, was ihr gesagt habt. Ein gewisser Betreuungsrhythmus, finde ich, ist sehr zentral und im Idealfall die aktive Rolle in dieser Zusammenarbeit des Schülers, der Schülerin. eine Frage kann in dem Sinn ja nicht dumm sein. Es zeugt ja schon von Selbstreflexion, wenn man sich darüber bewusst wird, man kann das selbst nicht beantworten, man braucht eben die Hilfe und das Gespräch und das ist in der Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig.
Auch LehrerInnen wünschen sich einen regelmäßigen Austausch, einen bestimmten Betreuungsrhythmus, der es ihnen ermöglicht, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer SchülerInnen einzugehen. Besonders wichtig ist der Umgang mit Feedback. Es sollte von Anfang an ein fixer Bestandteil des Arbeitsprozesses sein und kann helfen, Fehlentwicklungen rechtzeitig abzufangen. Insgesamt sehen es viele BetreuerInnen positiv, wenn SchülerInnen auf ihr Unterstützungsangebot zurückgreifen und sich entsprechend beraten lassen. Um das große Vorhaben VWA in machbare Etappen einzuteilen, kann es helfen, gemeinsam mit den BetreuerInnen einen Zeitplan zu erstellen bzw. bestimmte Ziele von Termin zu vereinbaren.
Ja, man lernt die Schüler schon persönlicher kennen, auf einer sehr persönlichen Ebene. Ist auch schön, ist auch interessant, weil man sie meist über das Thema und den Zugang zum Thema kennenlernt. Grundsätzlich sage ich immer, wenn es ein engagierter Schüler ist und ich der Betreuungslehrer, dann kann eigentlich nichts Schlechtes bei rauskommen. Dann muss es gut werden.
Ja, das ist genau, was ich immer sage. Ich sage, prinzipiell, wenn man will und ein bisschen dranbleibt, dann kann die VWA gar nicht schlecht werden. Also die einzige Möglichkeit, die VWA nicht zu schaffen, finde ich, ist nicht zu schreiben und mit dem Betreuer oder der Betreuerin nicht Kontakt aufnehmen.
Der Unterschied ist vor allem, dass man auf die Person und die Bedürfnisse dieser Person sich einfach einlässt und versucht, diese Person dann bestmöglich zu betreuen, ein wenig dorthin zu leiten, wo sie hinwollen und hoffentlich ist es dann auch so, dass sie es selbstständig erreichen können.
Genau, das ist so ein behutsames Hinführen. Manche haben natürlich auch von außen her Unterstützung im Rahmen der Familie zum Beispiel. Andere haben überhaupt keine Unterstützung. Und da entwickelt man im Laufe der Zeit schon ein bisschen ein Gespür dafür, wer braucht jetzt welche Hilfe und welche Ratschläge. Was mir auch noch einfällt, wenn es dann darum geht, das Ganze sprachlich umzusetzen und auszuformulieren, dann sind die Schüler, Schülerinnen manchmal ganz unterschiedlich von der Qualität, wie sie das machen, diese sprachliche Umsetzung. Und da bedarf es dann schon auch manchmal so guter Tipps und Ratschläge, wie muss ich denn da vorgehen, um diese Sprache für die VWA richtig zu handeln.
Ja, und ich betone eigentlich immer schon im ersten Gespräch im Grunde mit den Schülern und Schülerinnen, dass es eine Zusammenarbeit sein soll. Das ist es auch in der Klasse, aber das ist es im Bereich vorwissenschaftlicher Arbeit einfach noch einmal mehr. Es ist eine Zusammenarbeit während dieses Arbeitsprozesses.
Also, wo ich das erste Mal auch nicht betreut habe, da war ich panisch. Weil absolut, es ist ganz nett umschrieben, man kann sich das durchlesen, aber letztendlich, wie sowas funktioniert, wie sowas... Also für mich war das, ich habe mir sowas nicht vorstellen können und ich habe mir dann einfach in die Prüfungen eingesetzt von den älteren Kollegen und habe mir das einfach angeschaut, wie funktioniert sowas, wie bewertet der eine Kollege, wie bewertet der andere Kollege, wie funktioniert das fachlich, wie funktioniert das jetzt eben mit gegenseitig, mit Treffen, mit dem Ganzen drum und dran und da schafft man dann schon ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sowas funktionieren kann. Also mir hat nur das geholfen.
Ich bitte immer an, dass sie an mich herantreten, wenn es irgendwelche fachlichen Sachen gibt. Das ist aber, soweit ich mitbekommen habe, auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen der Fall. Das ist das Erste. Das Zweite wäre vielleicht, dass man sich alte VWAs anschaut. Bei uns in der Schulbibliothek liegen sehr gute Arbeiten auf, die werden da gesammelt, die sind zur freien Entnahme, dass man da mal reinschaut.
Es gibt fast an jeder Schule eine Gruppe von Kollegen, die diese Vorbereitungskurse auf die VWA machen und die sind natürlich auch gute Ansprechpartner, weil die ja ständig damit konfrontiert sind und die kann man jederzeit fragen.
Man muss sich vor Augen halten, dass es sich um eine vorwissenschaftliche Arbeit redet und nicht nur meine Diplomarbeit. Also ich denke, das Augenmaß dafür, was vorwissenschaftlich und wissenschaftlich ist, das, glaube ich, bekommt man mit der Zeit und mit der Erfahrung.
Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung an sich selber sollte man vor allem auch hinterfragen als junger Kollege, weil man möchte dann wahrscheinlich zu viel helfen. Also ich kenne es, dass man am Anfang, wenn man so motiviert ist und den Schülern und jetzt, man hat dann immer oder glaubt immer, die Schülerinnen und Schüler, die sind dann gleich motiviert, diese Arbeit zu schreiben, wie man selber ist, da eine tolle Arbeit zu schreiben. Und ja, ich glaube, das ist dann auch schwierig einzusehen, dass manche Kandidaten halt da nicht so motiviert sind. Und dann ist es wichtig, dass man trotzdem ein bisschen sich selber zurücknimmt und nicht als Lehrer die Arbeit schreibt.
Ja, man muss jetzt natürlich sagen, der erste Tipp wäre natürlich, erfahrene Lehrpersonen zu kontaktieren. Der zweite Tipp wäre natürlich, auf die Homepage der VWA AHS zu schauen und sich da ein wenig einzulesen. Aber bei uns an der Schule, und das traue ich mich zu behaupten, ist es schon so, dass jede Junglehrerin oder jeder Junglehrer gleich ein offenes Ohr findet und man schon versucht, Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und offene Fragen zu klären.
Ja, ein Tipp von mir wäre für junge Kolleginnen oder junge Kollegen, dass man doch auch versucht, sich in die Rolle zu versetzen des Schülers, der Schülerin. Weil da sind zwei so Punkte, die mir immer wieder auffallen. Das erste ist, die Schüler, Schülerinnen müssen ein Projekt planen, das sie aber nicht kennen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und der zweite Punkt, als Sprachenlehrerin ist mir das auch sehr bewusst, dieses Beginnen des Schreibprozesses. Und das zu begleiten und vielleicht zu sagen, beginnt es einmal mit der Rohfassung, aber beginnt zu schreiben, fühlt es das einmal, wie sich das anfühlt, wenn man schreibt, wenn man dann auch vielleicht einmal in den Flow kommt. Das ist eben nicht zu unterschätzen, diese Schreibblockade, die sich ergeben könnte. Und wenn man sich dessen als Lehrperson bewusst ist, kann man sensibel mit dem Thema umgehen. Das wären so zwei der Tipps.
Ich musste gar nicht lange nachdenken. Ich habe ganz, ganz viele Highlights. Und zwei fallen mir jetzt ein. Gestern war eine Präsentation von einer VWA. Bei beiden Fällen handelt es sich um empirische Teile, die ich besonders hervorheben möchte. Und bei beiden Teilen war es so, dass der empirische Teil sich mit den Ergebnissen aus wissenschaftlichen Studien sehr gut ergänzt hat. Und da sitzt man dann schon kurz da und ist mit stolz geschwellter Brust und denkt sich irgendwie, wow, das ist schon cool. Und da sind sie selber stolz und ich bin da schon auch stolz. Doch, doch. Ja.
Ich empfinde es immer als Erfolg und das habe ich schon öfter erlebt, wenn ich merke, dass sich im Laufe dieser Zeit also ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Dass die Schülerinnen anfangen, selbstständig zu arbeiten, zu verstehen, worum es geht und aber sich vertrauensvoll an mich wenden, wenn sie Fragen haben. Wenn da so ein richtiger Austausch entsteht, Gespräch, ja, das mag ich sehr.
Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren nicht ganz so viele VWAs betreut, wie jetzt vielleicht meine zwei Kolleginnen, aber es war immer ein neuer Erfahrungswert. Manchmal eigentlich, wie jemand sich mit einem Thema beschäftigen kann und das einfach wissenschaftlich ausarbeiten kann, dass man ihn vielleicht in erster Linie gar nicht so zutraut hat. Manchmal auch, wenn man vielleicht eine Schülerin kennenlernt oder einen Schüler, der vielleicht eher introvertiert wirkt und dann eine Präsentation hinlegt, wo man es gar nicht mehr glauben kann, wie toll der das sich jetzt selber präsentiert hat.
Ich habe heute mit einem Schüler gesprochen, der gestern VWA gehabt und wir sind gemeinsam die Treppen hinaufgegangen. Dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm gegangen ist bei der Präsentation und ich habe gemerkt, es ist ihm richtig gut gegangen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, und wie war die Diskussion? Denn die Diskussion ist das, wovor die Schüler am meisten Angst eigentlich haben, weil sie den Eindruck haben, das kann ich mir nicht so ganz vorbereiten, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber sie erleben es in der Regel als ganz, ganz positiv.
Ich hatte eine sehr interessante Arbeit letztes Jahr, ich habe ziemlich viel gelacht daheim. Es war ein Schüler, da habe ich die Arbeit Ende Januar übernommen, im Februar ist normalerweise die Abgabe. Der hatte noch kein Wort geschrieben, war auf Englisch, war zu musikalischen Themen. Ich bin total unmusikalisch, hatte keine Ahnung. Und wir haben wirklich über Teams so super zusammengearbeitet. Wir waren uns total sympathisch. Das hat von vornherein super geklappt. Wir haben es echt geschafft, in 3 Wochen deine Arbeit zusammen zu schustern.
Und zwar war das vor 2 Jahren eine regionalgeschichtliche Arbeit über Schwarz, Paracelsus etc. Und diese Arbeit war sehr, sehr gut geschrieben, weswegen ich es ihr ermöglicht habe, dass diese Arbeit publiziert wird. Und das ist dann in Schwarz, in einer Zeitschrift, in den Schwarzer Heimatblättern eben veröffentlicht worden. Und auch heute noch, wenn ich diese Schülerin sehe, freut sie sich immer noch und es ist immer wieder ein Thema.
Und zwar hat eine Schülerin zu mir nach Abgabe der VWA gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen zu studieren. Und das ist für mich ganz eine zentrale Sache. Die VWA kann dazu beitragen oder kann eine Hilfe sein bei dieser Entscheidung. Denn wenn man diesen Arbeitsprozess bis zu einem gewissen Grad genießt oder gerne macht, dann kann man sich auch guten Willens für ein Studium entscheiden. Das war ein sehr schöner Moment.
Für LehrerInnen bedeutet das Betreuen von vorwissenschaftlichen Arbeiten, dass sie sich regelmäßig mit neuen Themen befassen, manchmal auch abseits ihrer eigentlichen Fachexpertise. Sie sind gefordert, im Rahmen der VWA in viele verschiedene Rollen zu schlüpfen, um auf die Bedürfnisse der von ihnen betreuten SchülerInnen einzugehen. Worin sich die LehrerInnen, mit denen wir gesprochen haben, jedenfalls einig sind, ein regelmäßiger Austausch zwischen SchülerInnen und BetreuerInnen ist die ideale Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit und auch die beste Voraussetzung für das erfolgreiche Abschließen der vorwissenschaftlichen Arbeit. Zum Abschluss bleibt uns nur mehr zu sagen, schön, dass ihr bei dieser 5. Folge dabei wart. Für Folge 6 werden wir nach Oberösterreich reisen, genauer gesagt nach Schlierbach, um dort mit SchülerInnen und Schülern über das Thema Recherche zu sprechen. Ein besonderes Dankeschön geht an die Lehrerinnen und Lehrer des Realgymnasiums Schwarz. Ohne euch wäre diese Folge nicht möglich gewesen. Vielen lieben Dank dafür.
Da könnt ihr eventuell beginnen.
Ehrlicherweise sind auch die Themen immer dieselben.
Christoph Martin, ich hab mich verrechnet.
Die 150. Schizophrenie und Depression.
Ich sage immer, sie sollen die Jause vom Tisch tun, weil ich so hungrig bin. Diese Sache mit der Eigenständigkeit und mit der Selbstkompetenz wird oft falsch verstanden von den Schülern.
Auch als Lehrer.
Auch als Lehrer, ja.
Kein Geplänkel, kein Geplänkel.
Jein. Nicht immer.
Ich nicht. Kannst drin lassen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gesagt habe, ob das aufgenommen worden ist.